Im Studio, back again.
Wieder im Studio, mein.
Genau. Wir haben eine neue coole Sache zu feiern.
Echt schon wieder?
Ja, wir haben jetzt ein Intro. Ein richtiges Intro.
Stimmt,
Kannst du mal verraten, wer uns dazu geholfen hat?
wir haben ein Intro, denn wir fangen jetzt mit der dritten Staffel vom Daumenkino an. Und ja, und dieses Intro haben wir dem guten Alexander Blanke zu verdanken. Wir verlinken auch seine Webseite bei uns in den Shownotes.
Ja, falls jemand mal was Ähnliches braucht.
Genau, für Podcast-Intros, YouTube-Channels oder einfach allgemeines Sounddesign oder so von Musikproduktion ist der auf jeden Fall zu haben. Und wir freuen uns über dieses Intro.
Daumenkino.
War das nicht toll?
Das war großartig. Vielen Dank nochmal an Alex.
Ja, vielen,
Ein
vielen lieben Dank.
Träumchen. So, wir haben uns aufgrund mangelnder Sneak-Optionen
Immer noch, ja.
immer noch wieder mal eine Kleinigkeit überlegt und wir machen ein kleines Überraschungsprogramm.
Ich glaube, das haben wir schon letztes Mal angeteasert für die Leute, die das
Genau.
regelmäßig
Die das
hören.
regelmäßig auch brav und ordentlich und anständig hören. Ja, sehr gut. Genau, wir haben gedacht, weil wir neulich mal alle Filme rausgekramt haben, die wir schon in der Sneak gesehen oder nicht gesehen haben, ja, können wir mal so ein kleines Best-of in Anführungsstrichen machen, beziehungsweise Filme besprechen, die uns besonders gut in Erinnerung geblieben sind, wo wir uns sehr drüber gefreut haben, wo wir positiv überrascht waren oder auch negativ überrascht waren. Aber ich glaube, in diesem Fall haben uns beide einen Film jeweils ausgesucht, der positiv war.
Denkst du?
Eventuell. Ich habe so ein Gefühl, denn wir wissen ja gar nicht, was der andere sich rausgesucht hat.
Okay, jetzt hast du auf jeden Fall verraten, dass du einen positiven
Ja.
für dich Film rausgesucht. Ich habe ja gedacht, dass du dir ein Negativbeispiel
Ja, ich dachte, wir fangen mal zart an und
Na, okay. Na gut.
ohne zu viel Negatives. Und ich glaube, wenn ich was Negatives raussuchen würde, dann wäre es auch nicht so ein Schrottfilm, sondern irgendwie einer, der zwar gut gemacht
Ja.
war, aber wo ich sagen würde, das ist vielleicht einfach nicht meine Art Film gewesen.
Habe ich auch kurz überlegt, ob ich diesen einen Film
Diesen
nehmen
einen
soll,
Film
von dem wir reden. Habe dann aber
mitbringst.
mich auch für was Positives entschieden, weil als ich überlegt habe, es war gar kein großes Überlegen, das Thema Sneak-Überraschung, positiv oder negativ, da hatte ich sofort zwei Filme im Kopf und einen davon haben wir schon besprochen, deswegen war die
Welcher war
Auswahl
denn der
relativ
erste?
La La Land. Das ist einer der Filme, der mir sofort in den Kopf schießt, wenn es schöne Sneak-Überraschungen sind, weil das war
Ja.
wirklich ein toller Film. Und den hatten wir aber schon in einer
Folge.
Folge besprochen. Da hattest du den nämlich mal mitgebracht.
Yeah, habe ich dir vorweggenommen.
Und dann blieb quasi nur noch ein anderer Film, der mir auch jedes Mal sofort in den Sinn kommt, wenn es um Sneak-Überraschungen
Dann
geht.
weiß ich sogar schon, welchen du meinst, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Geht es um Autos und um viel Musik?
Brumm, brumm.
Brumm, brumm.
Es geht um Autos, es geht um Musik, es geht um ein Baby.
Okay, dann würde ich mal sagen, fängst du an, denn dann habe ich mir nämlich richtig gedacht, dann geht es nämlich um Baby Driver.
Ganz korrekt, das ist richtig. Wuhu. Ja, den habe ich jetzt dieses Jahr auch schon zweimal gesehen, also wieder gesehen,
Wieder gesehen.
weil da lief ja eine Sneak vor einem Jahr, glaube ich, oder
Ja,
zwei
bestimmt
Jahren.
schon 2 Jahre, ich glaube.
Ja, stimmt.
Ja,
Ja, das
gute
stimmt.
Frage.
2018, 2019, irgendwie sowas. Ja, Baby Driver, wem das jetzt noch nicht sagt, dann verrate ich mal kurz die Storyline oder den Plot. Und zwar ist Baby oder arbeitet Baby als Fluchtwagenfahrer für Bankraubüberfälle für einen Gangboss, der sich Doc nennt. Der organisiert diese ganzen Sachen.
Gespielt von
Gespielt von Kevin Spacey ist der
vor
Gangboss,
seinem Skandal. Deshalb
bevor.
muss es eigentlich schon länger
Ja,
als
es
zwei
muss
Jahre sein,
2018,
weil
2017 gewesen sein.
irgendwie so
Stimmt.
2016 oder 2017.
Weil das war kurz danach, es war noch in dem Jahr, wo dann die ganze MeToo-Kampagne, die ganze MeToo-Sache dann richtig rauskam und Kevin Spacey einer der ersten großen Stars war. Stars?
Das waren die.
Der da auf jeden Fall seitdem nicht mehr arbeitet und danach auch noch ein Film von ihm kam. der dann sogar recast wurde.
Ach so, All the Money in the World meinst du?
Genau, weil da hat er nämlich alles abgedreht, soweit ich das mitbekommen habe.
Genau, und dann wurde er durch Christopher Plummer ersetzt, glaube ich. Ne? Mhm.
Genau, Baby Driver kam aber davor raus. Ja. Und ja gut, er spielt natürlich hier auch einen kleinen Bösewicht, also Gangboss. Naja gut, Kevin Spacey hat natürlich immer schon sehr gut geschauspielert. Also das,
es ist auch ein guter Schauspieler, halt einfach, das kann man eben nicht wegnehmen.
Ja, das also ist halt, ne, das ist Person und die Kunst, die man da einfach trennen müsste, so ein bisschen. Mhm. Aber ja, genau, und Baby hat in seiner Jugend Autos aufgeknackt und sich damit quasi bei Doc verschuldet, weil er sein Auto mal aus Versehen gestohlen hat, ohne das zu wissen und das dann, naja, irgendwo weggebracht hat und da war aber sehr viel Geld oder sehr viel Zeug drin, was sehr viel wert war. Seitdem steht Baby in seiner Schuld und fährt halt die Fluchtwagen, denn er ist ein begabter Autofahrer.
Ja.
Er hat aber einen Tinnitus und trägt deshalb fast immer Kopfhörer im Ohr, um diesen Tinnitus mit Musik zu übertünchen und kommt deswegen bei den Gangs, die wir so am Anfang des Films mitkommen, erstmal als komischer Typ rum, weil warum...
Ja, so ein bisschen autistisch fast, genau. Ne? So hörte man Musik und man muss vielleicht auch sagen, dass er diesen Tinnitus hat, seitdem seine Eltern bei einem Autounfall verunglückt sind.
Genau, er ist dann nämlich ein Waise.
Ja. Klassiker, natürlich.
Ja. Ja, das ist so die Grundstory und da steigen wir nämlich auch direkt ein. Also die ersten 6-7 Minuten kann man sich auf YouTube auch kostenlos angucken. Ist nämlich,
das war damals Marketingaktion, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Weil, ja. Weil das einfach mal so den
Vibe des ganzen
Thematik Films, ja. Und den Film quasi vorstellt. Weil sowas wurde bisher noch nicht gemacht. Es ist quasi wie ein Musical, nur dass die ganzen Action-Szenen und alles an Sounddesign sich an die Szenen, die man visuell sehen kann, anpasst.
Also der Dialog wird nicht gesungen, der wird gesprochen trotzdem,
ja.
Aber die komplette Musik fügt sich halt in den Dialog. Also der Dialog ist um die Musik rum gebaut.
Genau, die ganze Action halt vor allem.
Ja.
Und das ist auch ganz interessant, weil Director und Writer Edgar Wright hat dieses Konzept oder diese Idee zu diesem Film vor bestimmt 20 Jahren oder so gehabt, als er einen bestimmten Song gehört hat, der auch in dem Film vorkommt und hat diese Idee dann auch schon in einem Musikvideo mal in die Tat umgesetzt, wo er quasi diesen Action-Sound visuell Mix. Und so Mix zusammengepackt hat und dieses Musikvideo gibt es auch und ist auch sehr cool geworden und naja, dann hat es glaube ich noch irgendwie 7 oder 8 Jahre gedauert, bis er dann diesen Film geschrieben hat und gemacht hat.
Nee, das ist was anderes.
Das habe ich irgendwo in einem Interview
mal... Jetzt sucht er gerade hier den Song raus.
Nee, ich glaube, den habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe das mal irgendwo in einem Interview gehört und fand das ganz interessant, dass es dieses Musikvideo gibt und diese Idee halt einfach nur in den Kopf gekommen ist, nachdem er einen bestimmten Song gehört hat und meinte, dazu kannst du einen super Bankraubüberfall inszenieren.
Mhm. Ist es dann auch der Song am Anfang direkt oder... Hat er den mit eingebaut konkret? Oder hat er den quasi
das kann sogar... Nee, er hat den Song eingebaut. Mhm. Ja, den hat er auch eingebaut. Ich glaube, das ist sogar der am Anfang. Das kann sein. Bell Bottoms.
Ja, weil es ist natürlich, glaube ich, gar nicht so unriskant, einen Film so aufzubauen, dass du schon die Lieder quasi verplanst. Ja. Weil du musst die Rechte dafür ja auch noch bekommen und kaufen. Ne?
Genau, also Edgar Wright hat da natürlich gegen die Norm gearbeitet, weil in seinem Skript waren die Songs auch schon drin. Und er hat auch dieses Skript den Schauspielern und so geschickt mit einem iPod, damit sie halt
die Musik schon
dazu haben. Und das fand ich auch ganz cool, dass er die Skripte rausgeschickt hat mit dem iPod dazu, weil da gibt es auch die lustige Geschichte von Baby, dem Charakter, der ganz viele iPods hat. Mhm. Und die hat er nicht, weil er die alle gekauft hat. Nee, weil er ein Autoknacker-Kind war, hat er sich dann im Autos gestohlen. Und was liegt ganz oft bei Autos drin?
Der iPod.
iPod und Sonnenbrillen. Deswegen hat Baby ganz viele verschiedene Sonnenbrillen und iPods.
Ah, clever. Okay, das wusste ich. Ja, das macht natürlich Sinn.
Mhm. Ja, und genau, auf diesen iPods hat er dann ganz viel Musik.
Ganz viel unterschiedliche Musik. Das ist natürlich auch das ganz Charmante an dem Film, dass da wirklich sehr viel unterschiedliche Genres drin sind, ne?
Ja.
Das erklärt sich natürlich aber auch an den unterschiedlichen iPods.
Genau, und Edgar Wright ist natürlich auch so ein Musikbuff. Zu seinen Filmwissen hat er nämlich jedes Jahr auf Spotify bringt er seine Top 100 Edgar Wright Songs raus. Und die kann man, da kann man dann abonnieren und kann man sich mal durchhören, was er dieses Jahr gehört hat. Und basierend darauf, ein paar Songs kommen natürlich in seine nächsten Projekte dann vor. Was eigentlich ganz cool ist. Dieses Jahr, wegen Corona, hat er schon seine Top 50 released, weil er meinte, irgendwo auf Twitter, es wird Zeit, dass man da schon mal irgendwie mal reinhört, weil
also,
es anders ist
als was sonst. Halt ganz sweet ist an Edgar Wright, ist, dass der so, und das ist so ein richtig, so ein Typ, mit dem du Bier trinken gehst einfach. Der ist so bodenständig und so niedlich und so nett einfach.
So das, kommt er auf jeden Fall rüber, ja.
Ja, sagen wir es mal so, genau. Und ich glaube halt auch, dadurch, dass er halt auch mit seinem Stammcast immer gerne gearbeitet hat, also hat immer ähnliche Leute auch in seinem Team, auch gerade in den Hauptbesetzungen zum Teil, was hier wieder ein bisschen anders ist, aber er hat ja die Cornetto-Trilogie gemacht, das wolltest du bestimmt auch gleich nochmal erzählen.
Richtig, ja.
Und das, also wirkt einfach wahnsinnig sympathisch und so ganz, ganz bodenständig zumindest.
Er ist
dafür, dass er eigentlich schon relativ bekannt ist.
Genau, er ist auch ein Buddy von Quentin Tarantino und die schicken sich gegenseitig dann auch ihre Filme mal rüber und holen sich natürlich Feedback gegenseitig ran, was auch ganz cool ist.
Das wusste ich nicht.
Und besagte Cornetto-Trilogie ist halt auch sein erstes großes Projekt, weil davor hat er halt eine TV-Serie gemacht in den UK, weil er ist ja Brite. Mhm. Und da hat er quasi wie heißen die, die beiden aus der Cornetto-Trilogie, die Hauptdarsteller?
Also Sean Peck?
Simon Peck. Einmal genau, Simon Peck und der andere Dude. Auf jeden Fall Simon.
Das ist aber jetzt ein bisschen gemein.
Seinen Namen vergessen, sorry. Und jetzt alle wissen, er heißt so und so. Mhm. Sorry. Auf jeden Fall Simon Peck war dann auch schon in dieser TV-Serie Hauptdarsteller und danach hat er ihn dann bei Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End auch mitgecastet. Und eigentlich haben die drei Filme nichts miteinander storytechnisch zu tun, werden aber von allen als Cornetto-Trilogie bezeichnet, weil das Eis oder die Marke Cornetto, das kommt da halt vor. Er hat jedes Mal dieses Eis irgendwann in dem Film. Wahrscheinlich ganz, ganz lustig. Vielleicht, hoffentlich wird Edgar Wright dafür bezahlt
also,
von Cornetto.
Was ich immer so toll finde, ist, dass halt, dass er so ein richtiger Konzept-Nazi auch ist, irgendwie, ne? Also dieses,
ja, auf jeden Fall meine große Idee.
Wiederkehrende Muster, also das ist so, als jemand, der in Gestaltung arbeitet oder gerade so Interface-Sachen, wo es halt um wiederkehrende Muster auch viel geht, das heißt, gleiche Farben, gleiche Formen, finde ich es immer wahnsinnig zufriedenstellend, wenn halt ein Film darauf basiert, auf gut aufeinander passende Elemente, die sich halt ergänzen und ein ganzes Ergebnis, finde ich immer extrem befriedigend, wenn ein Film halt so, so abgestimmt ist auch.
Da ist Edgar Wright halt wirklich die richtige Person. Übrigens, der zweite Schauspieler, den ich vergessen habe, heißt Nick Frost. Gut. Das ist ein komischer Name, aber Nick
Frost. Könnte man sich eigentlich auch gut merken, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja, zu der ganzen Thematik, was eigentlich ganz cool ist, weil Edgar Wright hat Shaun of the Dead gemacht als Parodie für die ganzen Zombie-Filme, die es halt da gab. Dann hat er Hot Fuzz gemacht als Parodie für die ganzen Action-Filme und The World's End als Parodie für diese ganzen
Apokalypsen-Filme.
Und dann hat er halt, das sind halt diese drei Filme, für die man kennt, aber der Film, den ich eigentlich glaube ich, religiös jedes Jahr mindestens einmal gucke, ist Scott Pilgrim vs. The World. Das ist nämlich meiner Meinung nach die beste Comic-Buch-Verfilmung, die es gibt.
Das sind, glaube ich, viele sogar deiner Meinung.
Das glaube ich auch. Weil das ist einfach richtig gut. Du hast halt
ich ihn zum Beispiel
richtig
noch nicht gesehen,
gute ne? Soundtrack, also Musik halt auch wieder ein Thema, was drin ist. Und du hast halt auch diese übertriebene Comic-Action da halt drin. Mhm. Auch sogar mit diesem für uns als Grafikdesigner ganz geilen Effekt, dass die halt auch die Typo da drin haben und das ein bisschen halt so in diese Welt halt reingeht, was super geil ist. Und Scott Pilgrim vs. The World, da war dann auch der Macher natürlich, der vom Comicbuch auch mit drin, weil sie haben, soweit ich das mitbekommen habe, das letzte Comicbuch oder so, es gibt von Comicbüchern ja immer so relativ kurze Bänder und die Story war noch nicht komplett und dann hat er den Film aber schon angefangen zu produzieren und zu schreiben und dann haben die quasi zusammen das zu Ende gemacht und von Scott Pilgrim ist auch irgendwie noch drei verschiedene weitere Storylines. Aber also der war leider.
Es kann sein, dass da noch was kommt.
Das weiß ich nicht, weil der Film war selbst nicht erfolgreich. Also den Kinokassen hat er gefloppt. Er hatte aber danach, so 5 Jahre später.
Das war einer, der sich dann zum Liebhaber.
Genau, hat sich dann zu einem Klassiker entwickelt, aber dann halt leider nicht im Kino. Und deswegen wahrscheinlich kein zweiter oder dritter Teil mehr. Wobei jetzt wegen Covid-19 kamen jetzt ja immer diese Reunions und da gab es gerade ein Table Read zu Scott Pilgrim vs. The World mit dem Originalcast. Also Michael Cera war drin, Anna Kendrick war drin, Chris Evans war dabei und noch viele weitere. Und das kann man sich auch auf YouTube kostenlos anschauen, wo die einfach den ganzen Film eineinhalb Stunden einfach durchlesen.
Okay, cool.
Und ein bisschen mit Action. Und der Comiczeichner ist auch da und macht dann zu den großen Szenen immer schnell eine Zeichnung. Und die wurde dann versteigert.
Voll cool.
Und das ist echt süß eigentlich, wie die das gemacht haben. Alle mit Zoom und jeder zu Hause. Und Chris Evans war dann auch nur so lange da, bis sein Part fertig war. Dann musste er gehen, weil Big Movie Hollywoods Blockbuster mittlerweile ist da mittlerweile.
Und er so, bye!
Ja, nee, das ist super. Scott Pilgrim ist wirklich einer meiner Lieblings-Edgar Wright-Filme.
Und generell auch einer deiner Lieblingsfilme, glaube ich, ne?
Das kann wohl sein,
ja. Also,
das ist wirklich sehr gut. Ich habe den sehr oft gesehen.
Ja, ich, wie gesagt, ja noch gar nicht. Ich muss den immer noch mal... Ja,
empfehlen Sie. Ich habe den, glaube ich, gekauft.
Nee,
ich
natürlich, den immer du kaufst im Zweifel alles, ne? Also, so ist ja nicht.
So ist es nicht, genau. Aber worauf ich mich natürlich noch freue, ist auf den nächsten Film von Edgar Wright, der gerade in Post-Production ist und wahrscheinlich in dieser Hollywood-Spirale von Filmen wird nach hinten geschoben, ein bisschen später rauskommt als eigentlich, weil er sollte dieses Jahr im Herbst rauskommen.
Mhm, zur klassischen Kinozeit
genau, eigentlich. Genau, ne? Last Night in Soho. Der hat nämlich auch so ein schönes Neon-Cover und so ein Neon-Noir-Ding.
Ja, so ein bisschen wie Bedtime at the Royale.
Genau, so und passt natürlich Welt, ne? Perfekt zum Daumenkino, weil wir ja auch so ein tolles Neon-Cover
haben. Ja! Unser neues natürlich erst recht noch.
Ja, genau. Jetzt auch in Farbe.
Ja.
Und in HD.
Ja. Genau. Wer spielt denn mit überhaupt?
Wer mitspielt? Also unser Hauptdarsteller ist Ansel Elgort, der den Baby spielt. Und den wirst du wahrscheinlich aus einem fantastischen Film kennen, den ich nicht kenne, The Fault in Our Stars.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Auch nicht gesehen.
Das Schicksal ist ein mieser Verräter, heißt es. So war heißt es ein auf Deutsch, ganz berühmtes und beliebtes Buch.
Genau, ich dachte, vielleicht ist es
gelesen. Und der Film ist auch sehr, sehr geliebt von vielen, weil halt wirklich dramatisch, weil zwei todkranke Jugendliche irgendwie, die sich halt irgendwie verlieben. Und habe ich aber tatsächlich auch nie gesehen, weil das ist einer von den Filmen, wo ich einen Bogen drum gemacht habe, weil ich genau wusste, ich werde bitterlich weinen und dann lasse ich es.
Das habe ich mir auch gedacht, weil der gibt irgendwo auf Prime oder auf Netflix, habe ich den letztens gesehen, das Cover, dachte mir so, nee, heute ist nicht...
So, it's not the day to cry.
Heute fühle ich mich nicht danach, dass ich jetzt den gucken möchte.
Ja, das ist, also ich glaube, ich möchte ihn irgendwann mal sehen, weil er, wie gesagt, Shailene Woodley spielt ja auch mit, die mag ich ja auch sehr. Mhm. Aber ja, also es ist schon so ein bisschen Teenager-mäßiger,
ja,
glaube ich.
Fall,
es ist wahrscheinlich relativ klassisch, dass einer zum Schluss irgendwie stirbt, wette ich mal drum, oder beide im
schlimmsten Fall. Der ist wahrscheinlich so ähnlich wie Six Feet Apart, den warst du nicht dabei,
aber
der lief... Five Feet Apart, genau, der lief nämlich auch in der Sneak und der hat eine, glaube ich, ähnliche Thematik.
Ja, ja, genau. Also das
zwei Todkranke, die sich eigentlich nicht sehen sollen und dann...
Ja, ja,
ja. Naja, auf jeden Fall Ansel Elgort ist ja gelernter Tänzer, Sänger und was weiß ich,
der
was man halt alles in der Juilliard School
lernt. Nee, nicht in der Juilliard. Juilliard ist ja Musik.
Ja, ich dachte auch Tanz und Gesang.
Ja, nein, nicht Juilliard. Er ist in einem Jahrgang gewesen mit Timothy Chalamet an der... Oh, scheiße, ich muss nachgucken. Ja. Das ist nicht die Juilliard. Juilliard ist Fokus auf Musik.
Nur Musik?
Ja, die haben bestimmt auch Theater und so, aber sie waren beide. Das ist nicht die Juilliard.
Nee, ich habe nur aufgeschrieben, dass es halt sehr hilfreich war für die Rolle bei Baby Driver, dass er ein ausgebildeter Balletttänzer ist und musikalisch auch sehr gut in Choreografien ist, weil dann kann er nämlich zu den Szenen, wo er ein bisschen im Auto tanzen soll,
halt das easy
machen.
LaGuardia. Ja,
heißt schon.
Gut. Und er war an der School of American Ballet.
Okay. Ja, Ansel Elgort ist unser Hauptdarsteller, unser Baby. Der hat auch bei Filmen wie Carrie oder Jonathan oder Billionaire's Boys Club mitgespielt.
Der super gefloppt ist übrigens. Der Trailer sah schon scheiße aus.
Ich glaube, Billionaire's Boys Club war auch sowas, wo Kevin Spacey oder irgendeine andere Person dabei war.
Kevin Spacey auch mit
ganz und deswegen der sogar boykottiert wurde von so vielen.
Ja,
was, ganz genau. Ich habe den nicht gesehen, aber Ansel und Taron Egerton spielen da die Hauptrollen, deswegen
das war so
zwei
ein bisschen,
super Schauspieler.
Das war eigentlich, der Gedanke war, glaube ich, ja, wir bringen mal das junge, wilde Hollywood mal alle zusammen und das wird ganz cool. Mhm. Und dann ist das aber so ein Scheißfilm geworden. Also wie gesagt, der Trailer sah schon kacke aus.
Das stimmt.
Das war so richtig halt over the top und diese Jungs, die eh schon so ein bisschen schnöselig aussehen und dann ja. irgendwie auch noch in so eine Klischee-Rollen gesteckt worden sind, wo du denkst so,
zwei wow. weiße Milliardäre, what?
Ja, also irgendwie. Und da sind ja noch ein paar mehr dann dabei und das ist alles so, naja.
Naja, auf jeden Fall zu der ganzen Tanzthematik von Ansel. Er spielt jetzt bald in der neuen Produktion von West Side Story mit, von Steven Spielberg.
Ja, wir sind gespannt.
Mal schauen. Also ich mochte ja das Original nicht. Da wurde ich auch schon angeguckt, was mit mir los sei.
Auch ein Film, der mich relativ wenig interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie gesagt, ich habe es nicht so mit den alten Hollywood-Filmen irgendwie, aber gut.
Kommt drauf
an. Also alte Hollywood-Filme in Anführungsstrichen ist ja neuer, ja. aber halt nicht... Nee,
it's sehen. Not my thing. Neben Baby spielt auch noch Deborah eine große Rolle in diesem Film und die wird verkörpert von Lily James.
Da geht dein Herz auch immer ein bisschen auf, Lily James, ne?
Ja,
Lily.
Die ist schon süß. Ja, mm. Die ist schon süß. Die kennt ihr bestimmt alle aus Mamma Mia, Here We Go Again. Da spielt sie nämlich die, keine Ahnung, wie ihr Charakter da heißt, aber sie ist
die. Ja, die spielt die junge Meryl Streep.
Genau. Oder Yesterday, da hat sie auch mitgespielt, was auch sehr schön war. Ja, Lily James war auch Cinderella.
Wo?
In der Disney-Neuverfilmung vor, weiß ich nicht.
Das ist aber auch schon älter, oder?
Ja, das ist 2013, 16, irgendwie sowas.
Okay.
Vielleicht sogar noch älter.
Okay.
Eine ihrer ersten Rollen, wahrscheinlich sogar noch älter. Burnt, da hat sie neben Bradley Cooper gespielt. Hm, also, was heißt neben irgendeine Nebenrolle?
Mhm.
Pride and Prejudice and Zombies. Was auch immer das war, da hat sie auf jeden Fall auch
das mitgespielt. Das war auch so eine Parodie im Endeffekt. Auf
genau,
so
diese, wir haben den Trailer ein paar Mal gesehen.
Ja, ja, der lief halt, weil Lily James war dann damals irgendwie in mehreren Filmen, die wir gesehen haben, weil auch Darkest Hour hat sie ja mitgespielt, neben Gary Oldman.
Ja.
Und hat die Sekretärin, glaube ich, gespielt. Ne?
Richtig, genau. Ja.
Und deshalb, es lief alles relativ zeitnah irgendwie nacheinander. Mhm. Das ist, glaube ich, ein gleiches Oscar-Jahr gewesen. Und deshalb haben wir mehrmals Pride and Prejudice und Zombies gesehen. Wo dann mal schon wissen, das ist der Film, der Lily James ankündigt.
Richtig.
Vielleicht nicht der repräsentativste, aber gut.
Naja, auf jeden Fall hat sie da scheinbar mitgespielt. Ja. Und auch bei Sorry to Bother You hat sie nämlich eine Stimmenrolle gehabt. Sie hat ich weiß nicht, was da jetzt genau nur Stimme war, aber es geht ja um Callcenter-Anrufe in dem Film.
Wahrscheinlich hat sie da...
war sie eine der Personen, die angerufen wurde.
Möglich.
Aber sie ist super schön.
Ja, die ist vor allem süß. Also ich finde die echt, die sieht total sympathisch aus.
Die ist mega. Ja, Lily und Ansel haben hier eine Liebesgeschichte.
Die darf natürlich trotz Auto, Diebstahl und Banküberfällen nicht
selbstverständlich. Und die ist auch super sweet hier.
Ja.
Ja, neben diesen beiden Hauptdarstellern haben wir auch noch sehr viele coole weitere namhafte Schauspieler. Wir haben Jon Hamm, wir haben Jamie Foxx, wir haben Isa Gonzalez. Haben Kevin Spacey, wir haben, wie heißt
was möchtest du sagen?
Der Dude, der bei Walking Dead mitgespielt hat und bei dem Marvel... Ach, fuck. Egal, ihr wisst, wen ich meine.
Ach so, nee, ich weiß gerade nicht, wen du meinst, aber okay. Übrigens, ich glaube, Isa Gonzalez datet gerade Timothy Chalamet. Der mit Ansel Elgort zusammen auf der LaGuardia war.
John Bernthal.
Den Punisher spielt.
Ja, genau, Punisher. Und Sky Ferreira spielt ja auch noch mit. Wer datet wen? Isa
Gonzalez wurde gesichtet mit Timothy Chalamet.
Oh mein Gott, Timothy. Ja,
Timothy. Ja, das ist auch eine Perle, ne? Das ist richtig schön.
Ja, Isa aber auch.
Also ja, sie meine ich ja, nicht ihn. Also er ist auch schön, aber ich meinte
Timothy.
Beide wären sehr schön zusammen.
Beides Perlen.
Ja.
Ja.
Genau. John Hamm.
Ja, unser Buddy. Der hat, den kennt man wahrscheinlich ganz, ganz famös aus Mad Men, der TV-Serie.
Bei Minions hat er mitgespielt.
Der hat bei Minions eine Stimme gehabt, der hat...
Sucker
Punch war eine seiner ersten. Er ist ja auch einer von diesen Schauspielern, die relativ spät gestartet sind oder relativ spät gefunden wurde.
Den Durchbruch hatte jemand.
Nicht so wie Jamie Foxx, der schon damals bei Ali dabei war, Collateral neben Tom Hanks. Doch,
nee. dem Tom Cruise.
Tom Cruise, der andere Tom.
Der und andere. Dann es gibt nur zwei in Hollywood.
Und dann seinen großen Durchbruch mit Ray hatte, wo er den Sänger Ray Charles gespielt hat.
Ja.
Ja, und dann hat er natürlich noch weitere Filme gemacht, wie Horrible Bosses, Django Unchained war dabei, Amazing Spider-Man 2, dem Superflop, hat er auch noch mitgemacht. Und Just Mercy ist eins der letzten Projekte, wo wir ihn gesehen haben, mhm. in der Sneak zumindest.
Ja, und Jamie Foxx hat ganz lange die Ex-Frau von Tom Cruise gedatet.
Katie Holmes?
Katie Holmes. Ah. Sind aber, glaube ich, mittlerweile nicht mehr zusammen.
Good to know.
Aber waren irgendwie fast
Jamie Foxx ist ja auch einer von diesen, der hat auch mal Stand-Up-Comedy gemacht am Anfang und er ist auch ein grandioser Sänger. Also jedes Mal, wenn er in irgendeiner Talkshow zu Gast ist, muss er singen.
Der sehr, sehr cool wirkt immer, ne? Der ist einfach so lässig und
ja, auf jeden Fall.
Irgendwie halt auch so ein Buddy-Typ, also von dem, was er zumindest so rüberbringt.
So wie er rüberkommt, auf jeden Fall, ja.
Voll cool. Und also es ist ein toller Cast, muss man sagen.
Ist ein wirklich sehr guter Cast, ja. Und Isa Gonzalez, eine von den neueren Schauspielern, weil die hat jetzt auch noch nicht ganz so viel gemacht, die hat man vielleicht bei Fast and the Furious Hobbs and Shaw gesehen.
Ja.
Und jetzt Bloodshot ist ein neuer Film mit Vin Diesel. Mhm. Keine Ahnung, ich glaube, der kam jetzt auf Video und Demand überall raus.
Ja, und auch Battle Angel hat sie gespielt, eine Alita, war sie da die Hauptrolle, ja, ne?
Ich glaube nicht.
Nee?
Die Hauptrolle war ja animiert und dann...
Ja, aber es basiert doch auf Motion Capture, oder? Ist das nicht ihr Gesicht? Das passt doch so ein bisschen.
Ich glaube nicht, aber... kann sein. Und bei Welcome to Marvin hat sie neben Steve Carell auch noch mitgespielt.
Da hat sie eine von den Püppchen gespielt, ne?
Genau. Genau, das ist so der Cast von Baby Driver, der eigentlich wirklich namhaft ist. Und was ich auch ganz lustig fand, weil es ist eine Szene im Film, es gibt ja da einen Raubüberfall, und einer von denen soll Masken besorgen für alle und er soll den Michael Myers besorgen, also den Typ aus Halloween.
Ja,
holt dann aber die Maske von dem Schauspieler Mike Myers, also Austin Powers. Und diese Szene ist nur dadurch entstanden, weil Edgar Wright wollte die Michael Myers Maske haben, hat aber die Rechte nicht bekommen und hat dann Mike Myers angerufen und gefragt, ob es, hat ihm davon erzählt und es ganz lustig wäre, wenn das die Verwechslung wäre und hat gefragt, ob er die Rechte für seine Gesichtsmaske haben darf. Fand Mike Myers super lustig und meinte, ja, kannst du machen.
Okay, witzig. Aber das ist cool, wenn du halt irgendwie so ein netter Typ bist, dass du halt auch so Connections in Hollywood hast und die Leute dir sagen, ja komm, mach einfach.
Ja, auch geil, wenn du sagst, hey, cool, wir haben die Rechte von dem Halloween-Dude nicht bekommen, aber wir fänden das geil, wenn wir das mit dir machen können, weil dein Name ähnlich ist.
Das ist schon
der dann so, ja, das ist lustig, mach das. Das ist
ein süßer Fact, ja, voll cool.
Ja, was ich auch sehr cool fand, ist, das Studio wollte, es gibt eine Szene, wo Ansel oder Baby halt laufen muss und das wollten die halt rausschneiden, weil es zu teuer gewesen wäre, das noch zu machen und so, weil es halt eine relativ lange Szene ist es sogar. Mhm. Und Edgar Wright wollte die aber unbedingt drin haben und hat dann sein Budget, also sein eigenes seinen Lohn da noch reingesteckt und meinte, alles, was über das Budget geht, ist, weil ich die Szene unbedingt haben möchte, hat er dann bezahlt.
Ich weiß gar nicht, welche Szene ist denn das?
Das ist relativ zum Ende, wo er wegläuft. Gott, also von einem Auto zu einem anderen Auto sucht.
Okay.
Und das ist eine relativ lange Szene, weil er noch in der Einkaufspassage ist, dann rumspringt, dann eine sehr coole Musik dann nebenbei spielt und die Leute auf ihn schießen.
Ah, sieh. Okay.
Und was ich auch cool fand, Jamie Foxx sagt ja, das sieht man sogar im Trailer, that's some Oscar shit right there. Mhm. Und das hat er improvisiert.
Oh.
Und das haben sie in den Trailer gepackt und das war dann auch kurz vor den, bevor die Oscars und so bekannt gegeben wurden. Das ist, fand ich immer ganz cool, dass dieser Trailer gekommen ist.
Ja, er wurde ja nominiert, ne? Er wurde auch sogar nominiert.
Gewonnen hat er, glaube ich, nichts. Aber ich bin nicht
doch sicher. Ich glaube, für Musik irgendwas hat er, glaube ich, gewonnen.
Ja,
ich glaube, hat er, glaube ich, für irgendeine Soundkategorie gewonnen.
Warum nicht?
Ist ja auch war, glaube ich, cool. Auch für Drehbuch und so war er, glaube ich, auch nominiert.
Ja, Best Original Screenplay, ja. Ja, und Edgar Wright hat auch, als er Ansel gecastet hat, gefragt, welchen Song kann Ansel so wirklich
performen?
Nicht nur performen, der einfach bei Heart meint. Der halt, welchen Song kennst du?
Auswendig kann.
Genau, kannst du auswendig, funktioniert super. Und da meint er Easy bei The Commodores. Und deswegen hat der Charakter Baby auch diesen Song.
Ist einer der ersten, glaube ich, auch. Auf dem Soundtrack zumindest.
Easy, ja. Ja, das Ding ist auch, das ist halt ein wichtiger Song für den Charakter, weil seine Mutter in dem Film ja, wie du schon erwähnt hast, ja stirbt. Und sie ist Sängerin und singt diesen Song ja auch. Also es gibt ein Cover von Sky Ferreira, die Schauspielerin zu dem Song Easy auf dem Soundtrack. Und deswegen ist es ein wichtiger Song für den Charakter Baby. Und ganz lustig, dass es halt basierend darauf ist, dass Ansel Elgort den Song halt super gut kann. Ja.
Was vielleicht auch noch ganz cool ist zu wissen, was in dem Film auch relativ wichtig ist, ist, dass Baby immer seinen Kassettenrekorder quasi mit dabei hat und also ein Diktiergerät und Szenen aufnimmt, also Gesprächsfetzen aufnimmt. Ja. Nicht, weil er das dokumentieren will, sondern weil er dann Mixtapes draus schneidet.
Genau.
Und das ist tatsächlich, wenn man sich den Soundtrack mal anhört, bei Spotify oder so sind da, glaube ich, ein, zwei Songs drauf, wo er zum Beispiel einen Satz, den Kevin Spacey spricht, Is he slow?
Was he slow?
Was he slow? Und den halt so ein bisschen remixed. Und das ist eigentlich so eine ganz süße kleine Nebengeschichte, die total charmant ist.
Ja. Ja, Musik ist sehr wichtig für Baby und deswegen, also nicht nur um den Tinnitus zu übertünchen, sondern auch generell. Sobald, als er Deborah kennenlernt, ist er dann natürlich sofort verliebt und holt sich dann eine Vinylplatte, weil sie kurz über Musik reden und dann singt er und tanzt durch die Wohnung und sein Onkel/Stiefdad, den er dann ab einem gewissen Moment dann pflegen muss, weil er im Rollstuhl sitzt und taubstumm ist, was auch ganz interessant ist, nämlich der Charakter. Jones heißt der, glaube ich. Oder Schauspieler.
Joseph
heißt der. Der Schauspieler ist wirklich taubstumm und wurde halt gecastet.
Und,
musste Ansel dann auch Zeichensprache lernen, um mit ihm überhaupt zu kommunizieren. Cool. Was ganz interessant ist, ja.
Witzig.
Und Ansel war natürlich nicht die erste Wahl. Also neben Ansel war noch John Boyega für die Rolle angedacht und Logan Lerman. Logan Lerman sagt mir jetzt nichts, aber John Boyega kennen wir aus Star Wars.
Aber ich finde, er ist zu wenig Baby. Also er ist zu wenig, weil Baby passt ja in dem Fall irgendwie ganz gut, weil er so jung, also das ist nicht das Hauptthema, aber weil er so jung wirkt halt auch. Ich finde, Ansel Elgort hat halt wirklich ein Babyface.
Passt halt perfekt jetzt. Also klar, man kann sich jetzt auch keinen anderen Cast vorstellen, wenn man den Film mal gesehen hat mit den Leuten. Mhm. Aber das finde ich immer interessant, dass halt welche anderen Personen noch die Rolle spielen hätten und können.
Emma Stone war auch vorgesehen, ne, für die Rolle von Deborah.
Genau, aber sie musste dann La La Land machen.
Thank
surprise,
God.
Surprise.
Thank God. Weil ich finde, Emma Stone wirkt erwachsener als Ansel Elgort zum Beispiel.
Ja, ja, auch Emma Stone ist ja auch ein bisschen älter als Lily James, also die wäre in der Rolle nicht, also das wäre auf jeden Fall kein super Match gewesen,
finde ich. Ja, ich finde auch, dass weil Lily James, also sie sind halt beide wirken ein bisschen unschuldiger, ein bisschen jünger und ein bisschen naiver in Anführungsstrichen. Und ich finde, Emma Stone ist sehr goofy. Und während Lily James halt einfach nur süß ist, in Anführungsstrichen. Das passt halt irgendwie, dieses Unschuldige passt halt irgendwie voll gut zu diesem Film.
Wobei das Unschuldige hat Emma Stone auch bei dem Amazing Spider-Man auch ganz gut gemacht.
Ja, ja. Ja, schauspielerisch wäre das natürlich alles machbar, darum geht es ja gar nicht, natürlich. Aber so eher die Charaktereigenschaften, die sie quasi schon als Person mitbringt, fand ich bei Lily James ein bisschen passender.
Auf jeden Fall.
Aber es ist ja gar nicht so relevant für die Rolle dann.
Genau. Was ich auch noch ganz cool finde und wo man wirklich darauf achten muss, weil ja fast in jeder Szene Musik gespielt wird, und wenn dann mal keine Musik gespielt wird, weil wir immer sehen, dass wenn Baby Kopfhörer drin hat, dann hören wir das auch. Und wenn er einen Kopfhörer rausnimmt, dann hören wir die Musik nur noch auf einer Seite. Mhm. Und wenn er beide rausnimmt, dann hört man so im Hintergrund so einen leichten Tinnitus, also so einen leichten hohen Sound. Mhm. Und so fängt der Film tatsächlich auch an. Also der geht in diese Kamerafahrt, wo dann von der Titelsong, was auch immer hier, Sony oder ich glaube Sony ist das ja, runtergeht und dann wird es so ein richtig lauter Tinnitus, bis man dann auf Baby sieht und dann zack, ab, dann sind wir in seinem Kopf
und im Charakter. Drin.
Sehr schön. Ja, das sind so, glaube ich, so die tollen Fakten, die ich ganz cool fand und die ich nennen wollte. Generell Baby Driver, ein richtig lustiger Film, macht Spaß, ist halt schöne.
Ist rasant.
Ich finde, er ist rasant. Genau. Schöne Action.
Gutes Tempo.
Und hat auch seine Liebespassage mit drin, was ja auch immer ganz nett ist.
Gehört dazu. Ist ja schließlich Hollywood.
Genau. Eins noch zu Baby Driver. Der Film ist ja sehr gut angekommen und hat sofort Rumore rauslaufen lassen, dass es einen zweiten Teil geben soll. Mhm. Angeblich hat Edgar Wright jetzt auch schon das Skript geschrieben für den zweiten Teil und ist auch Ansel Elgort geschickt. Wird natürlich einen anderen Titel haben. Den Titel haben sie beide nicht verraten. Was ich aber lustig fand, ist irgendwo während der Dreharbeiten, jedes Mal, wenn Edgar Wright wollte, dass Ansel ein bisschen ernster ist, hat er nicht mehr Baby Driver zu ihm gesagt, sondern Man Driver.
Mm. Männer.
Man Driver, mach das mal. Und ja, vielleicht heißt der zweite Teil dann Man Driver oder Baby Driver 2 oder
das glaube ich nicht.
Auf jeden Fall macht, soll es einen zweiten Teil dazu geben.
Wir freuen uns. Gerade du freust dich.
Ich freue mich auf
jeden Fall. Ich weiß noch, weil Raffi hat diesen, wir haben diesen Trailer ja auch vorher gesehen. Zu diesem Film und seitdem hat Raffi immer darauf gehofft, dass dieser Film in der Sneak läuft, wirklich, und das ist wie mit La La Land damals gewesen, wo wirklich so sehr darauf gehofft haben, dass er kommt, und er lief auch mit ein bisschen Vorlauf, glaube ich, ne?
Ja, aber gar nicht so lange, vielleicht irgendwie 3-4 Wochen.
Genau, aber schon besser als irgendwie nur so ein paar Tage vor Release, und dann lief er und das war halt wirklich so, yes!
Ja, hab ich's richtig gefreut. Ja, der hat wirklich sehr viele Details. Also wie du schon kurz erwähnt hattest, Edgar Wright hat ja wirklich Liebe zum Detail, auch nicht nur bei seinen Comicbuchverfilmungen, sondern bei seiner Cornetto-Trilogie und hier halt auch, also wenn Baby weiß trägt, dann ist das halt als Unschuld gedacht, wenn er schwarz trägt oder grau. Also gibt es halt wirklich auch viel in der Wardrobe, was man sehen kann. Mhm. Und meistens ist das ein Kontrast zwischen Lily und Ansel für deren Charaktere. Also da kann man auch drauf achten. Und alle anderen Charaktere, die vorkommen, also Jamie Foxx und John Hamm und so weiter, die haben auch eine Farbe zugeordnet, und das geht durch den ganzen Film, was halt super cool ist, weil es wirklich, das ist halt
viel Liebe zum
Detail. Ja, das ist halt Cinema in Visual und Ton, also das ist wirklich alles drin. Das ist
eine tolle
Kamerafahrten Erfahrung, sind ja geil. Es gibt einen schönen One-Shot am Anfang, es wo er Kaffee
coole,
holt.
Coole Autoszenen, also so.
Ja, alle auch praktisch gedreht in Atlanta. Ja. Also kaum Greenscreen oder kaum CGI. Und Edgar Wright war angeblich immer an diesem Auto. Also wenn man ja filmt, ist ja immer eine Kamera an dem Auto dran. Er saß direkt da. Also es wurde ein Stuhl für ihn gemacht, dass er an der Kamera sitzen kann. Mhm. Und Jamie Foxx und so, die dann auch hier oft in den Autos drin saßen, wenn das gefilmt wurde, meinten halt, dass irgendwie so eine komische Puppe, wie so eine komische Puppe, die so im Augenwinkel da rumfliegt.
Ja, vor allen Dingen, er hat ja längere Haare, Edgar,
genau.
Hat so schulterlange Haare. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie er dann halt keinen Zopf hat und die da die ganze Zeit rumwirbeln.
Genau, er ist dann da wahrscheinlich angeschnallt und fliegt durch die Gegend, während die da hin und her driften.
Ja, also es gibt sehr, sehr coole Szenen da drin auf jeden Fall. Also Verfolgungsjagden machen Spaß, das Tempo ist super. Und es ist wirklich wie so eine Verfolgungsjagd. Der ganze Film vom Tempo her kommt gar nicht richtig zur Ruhe, sondern nimmt immer wieder Fahrt auf. Und es macht sehr viel Spaß. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Und es ist wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht, was man auch wirklich, wirklich sieht.
Genau. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Du hast es sehr schön auf den Punkt gefasst.
Ein Träumchen.
Genau, das war Baby Driver. Ein ganz großes Daumen nach oben. Von uns beiden. Ja.
Jetzt habe ich ja schon richtig geraten, ne? Mhm. Jetzt ist die Frage, ob du richtig rätst. Wir haben ja unabhängig voneinander vorbereitet.
Ja.
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du das... Wollen wir ein kleines Ratespiel machen?
Machen wir.
Okay, du musst jetzt mich Sachen fragen, um es zu erraten. Also ich glaube, es ist nicht super schwer, aber weil wir natürlich immer gerne über Filme sprechen, die uns gut in Erinnerung geblieben sind, und wir haben ja neulich die Liste mal durchgeguckt.
Ja.
Jetzt kannst du mal raten, was ich mitgemacht habe.
Also, was mir in den Kopf schießt, wäre jetzt, warte mal, ich frage lieber, bevor ich einfach einen Film jetzt rauswerfe. Spielt eine gewisse Schauspielerin, die mit einem gewissen Schauspieler zusammen ist, die gerade auf Instagram, die wir uns relativ oft schicken, also mit Zach Braff und, also nein. Spielt Florence Pugh da mit?
Nein.
Oh, schade, ich hätte mich gedacht, Fighting with my Family wäre was Schönes.
Nein, aber das wäre auch schön gewesen.
Du müssten wir auch Überraschung mitbringst, weil der war wirklich eine schöne Überraschung.
Ja.
Okay, schade.
Keine Florence Pugh, aber süßer Film, können wir auch mal mitnehmen. So kleine Indie-Filme, machen wir mal nächste oder übernächstes Mal kleine Filme, die uns positiv überrascht haben, die wir sonst wahrscheinlich nicht mitbekommen hätten.
Ja.
Ach, jetzt nimmt er sich die Liste hier zu Hilfe. Ich lache mich tot.
Es gibt so viele Filme.
Ja.
Aber ich habe mir schon überlegt, welche die habe ich mir ja selber auch markiert, aber ich hätte jetzt auch vielleicht gedacht, dass der Film mit Emily Blunt ja auch noch ganz geil wäre.
Sicario?
Genau, weil
der war cool.
Den hatten wir nämlich relativ am Anfang. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht eine Überraschung war. Du machst den nämlich mit.
Nein, ist weniger blockbusterig.
Okay.
Du kannst ja mal das Genre raten.
Okay, es ist auf jeden Fall...
Es
ist auf jeden Fall so ein Indie-Klassiker.
Ist ein Indie-Film, ja. War nicht groß, aber mit einem relativ berühmten Hauptdarsteller. Sagen wir es mal so, okay, ich gebe dir einen Tipp. Es ist ein berühmter Hauptdarsteller und 6 Nebencharaktere, die permanent zusammen sind.
Ein berühmter Hauptdarsteller.
Und dann natürlich noch ein paar mehr drumherum, aber das ist so das...
Wait a
minute. Das würde mich gar nicht überraschen, wenn du ihn vergessen hast. Aber wir haben neulich, glaube ich, ganz kurz drüber gesprochen.
Ja.
Nice. Ja. Soll ich es verraten? Ich gebe dir weitere Tipps. Es spielt in einem Schulbus. Oh, Raffi, dein Gedächtnis. In einem alten Schulbus, ja. Yeah.
Was?
Soll ich sie sagen?
Würde mich jetzt auch gar nicht wundern, wenn ich den nicht gesehen habe.
Doch, du warst dabei. Captain Fantastic.
Ah, ja, klar. Oh, mit Viggo Mortensen.
Ja, ja, genau. Weil ich, das war tatsächlich einer, der es mir irgendwie, ich, als ich die Liste durchgeguckt habe, Mensch, das ist komplett.
Ja, den hatten wir letztes Mal kurz erwähnt, ja.
Ja, ist genau, einer, wir haben kurz darüber gesprochen, dass der echt süß war und aber auch komplett untergegangen ist und tatsächlich auch so einigermaßen gute Bewertungen
der
von
super, ja.
Kritikern auch bekommen hat. Ich glaube, bei Letterboxd war es irgendwie 3,7 oder so.
Mhm.
Aber ist halt, hat halt wenig Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, als kleine Indie-Produktion, wo die Story jetzt nicht so eine war, wo man sagt, okay, hier blockbustermäßig kannst du es irgendwie auffahren.
Ja.
Aber ja, Viggo Mortensen war fabelhaft im Captain Fantastic. Ja. Auch ein grandioser Wardrobe, also schöner Anzug.
Da gibt es ein paar süße Facts zu. Also Captain Fantastic ist eigentlich sehr süß, weil er passt gerade so ein bisschen in diese Aussteigermentalität, die jetzt gerade überall so ein bisschen präsent ist. Ne?
Mhm.
Und eigentlich ja so dieser Instagram-Blogger-Traum, einen alten Bus nehmen oder noch besser einen Schulbus und halt irgendwie ab dafür... aus der Zivilisation raus und total independent leben irgendwie.
Mhm.
Und das tut Captain Fantastic. Und zwar geht es darum, dass Ben, der von Viggo Mortensen gespielt wird, der ist Papa und seine 6 Kinder halt abseits der Zivilisation leben. Er trainiert seine Kinder körperlich und geistig, also er lehrt sie selber. Die machen viel Training, viel Yoga, viel Auseinandersetzung halt mit dem Körper.
Mhm.
Und will sie so halt auf die Schwierigkeiten des Lebens vorbereiten. Das ist halt seine Vorstellung von Vater sein. Ne? Die Kinder so gut wie möglich auf das Leben vorzubereiten, mit allem, was kommt. Und er bringt natürlich auch bei, weil sie halt außerhalb der Zivilisation leben, in der Wildnis zu überleben, was ja auch, ich meine, wir blicken auf Into the Wild, wo das halt auch schon so ein bisschen diese Intention ja da war, unabhängig von der Zivilisation von anderen Menschen zu leben. Und das ging halt nicht so gut aus. Das wissen wir ja alle.
Ja, mittlerweile, das war gar nicht so lange her, wurde da der Bus, der
wurde
ja da
rausgeholt,
wurde rausgeholt, weil viele Leute dann das nachgemacht haben und oder halt dahin wollten. Ja, und naja, das ging vielleicht nicht immer gut aus.
Genau, und da um halt den, weil das ist natürlich gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil wenn du halt keine Kenntnisse hast über das
Überleben.
Ja, auch grundsätzlich, was kannst du essen an Früchten? Weil ich glaube, er hat im Endeffekt eine Vergiftung auch gehabt und eine Unterkühlung, glaube ich. Ne? Also ich glaube, er konnte sich dann halt selber nicht helfen.
Genau,
er hat
irgendwie die falschen Beeren oder so gefuttert. Genau. Und dann.
Genau, und das sind halt Sachen, die halt in diesem Fall Ben halt seinen Kindern beibringt. Und dazu gehört natürlich auch, Wildtiere zu erlegen und zu schlachten. Im Endeffekt sind dadurch die Kinder durch diese Ausbildung ihren Gleichaltrigen körperlich und geistig komplett überlegen. Also die werden sehr, sehr gut ausgebildet von ihrem Vater, weil es ist auch ein sehr, sehr...
Was auch eine lustige Szene im Film ist.
Ja, ja. Da gibt es viele Sachen, wo dann irgendwann die Welten aufeinander knallen und du halt merkst, okay, diese Kinder sind wirklich sehr, sehr gut ausgebildet worden von ihrem Vater.
Weil Ben muss ja hier auch um das Sorgerecht seiner Kinder kämpfen.
Genau.
Da kommt es wahrscheinlich gleich zu.
Genau, das ist auch noch ein wichtiger Teil davon, natürlich. Sie können nämlich zum Teil dann wichtige literarische Werke auswendig, zum Beispiel Bill of Rights, und können auch über Marxismus und die String-Theorie diskutieren. Also sie sind natürlich von 10 bis 17 oder 18 sind sie, glaube ich, alle so, oder Anfang 20
ich glaub,
sogar.
Der Älteste ist jetzt Anfang 20.
Genau. Der wird übrigens gespielt von George McKay, den wir kennen als der eine von 1917.
Stimmt, ja.
Und das ist mir nämlich auch dann im Nachhinein erst wieder eingefallen, stimmt, dass der da ja mitgespielt hat. Der hat da mitgespielt, genau.
Ja.
Genau. Also im Endeffekt, diese Kinder wahnsinnig gut ausgebildet, aber trotzdem natürlich isoliert und halt auch so Sachen wie Zucker ist halt richtig, richtig schlecht und das ist ja auch richtig. Dann sind sie, glaube ich, gibt es irgendwann so eine schöne Diner-Szene, wo sie halt dann irgendwie gerne mal Zucker, also Cola trinken wollen und dann halt so, nee, also vielleicht lieber doch nicht. Und,
ja, widerlich.
Ja, ist halt, aber es ist halt ganz interessant, weil eigentlich sind das ja richtige, sind ja zum Teil auch sehr richtige Ansätze dabei und er hat ja auch eigentlich in diesem Film viel richtig gemacht. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, ob...
Ja, es ist halt ein Extrem, ne?
Ja, also, das ist halt klar, wirklich ein komplettes Extrem.
Du hast halt auch seine Frau, die ist, glaube ich, auch sehr, sehr schlau. Deswegen, die werden ja von beiden gehomeschoolt natürlich.
Ja.
Und ja, also die gehen halt komplett ins Extrem, dass sie sagen, wir leben jetzt wirklich off the grid.
Also die Mutter ist dann, glaube ich, tatsächlich sogar zurückgegangen. Die war ja, sie war psychisch krank im Endeffekt. Die haben nicht mit der Mutter dann zusammengelebt.
Ja, an einem gewissen Punkt, ne?
Also, genau, sie ist halt, ja, ich glaube, wir kennen vom Anfang an, ist sie halt schon nicht mehr da, weil sie halt in der Klinik, glaube ich, ist, weil sie halt psychisch krank ist.
Ich dachte, sie ist irgendwie ein...
Und sie, nee, aber sie wird ja eine wichtige Rolle noch spielen, weil sie nimmt sich das Leben.
Okay.
Und die Familie macht sich halt auf den Weg zurück, um ihren letzten Willen zu erfüllen, der da ist, sie wollte gerne eingeäschert werden und ihre Asche soll in der öffentlichen Toilette runtergespült werden. Das klingt so ein bisschen bescheuert, aber es ist halt daher geschuldet, dass sie überzeugte Buddhistin ist und dementsprechend natürlich sie in einer anderen Form wiederkehren würde ins Leben und quasi so ein würdevolles Ende nehmen würde, sagen wir es mal so. Sie würde ja wieder irgendwo wiederkommen, ne?
Ja.
Der Buddhismus lebt ja davon, dass du quasi so lange wiedergeboren wirst, bis du halt den besten Status deiner Person quasi erreicht hast, du die beste Form deiner selbst und dann halt quasi ins Nirvana gehen kannst. Und das wollen sie halt tun, weil die Familie von ihr möchte sie halt ganz klassisch christlich auf einem Friedhof beerdigen. Und das wollen sie halt verhindern. Genau, und deshalb machen sie sich halt auf den Weg zurück in die Zivilisation, um halt ihrer Mutter gerecht zu werden.
Mhm.
Genau. Und das ist im Endeffekt die Geschichte des Films. Halt so ein bisschen, wir kriegen einen kleinen Einblick davon, wie die Kinder erzogen werden und großgezogen werden, wie ihr Alltag ist. Und dann kommt quasi dieser Culture Clash, der da entsteht. Und die, so ein bisschen halt wie bei den Amish dann später, da ist es ja so, dass du als Jugendlicher dann irgendwann quasi in normale Welt gehen
du
kannst.
Darfst
so
ein Jahr
genau. Kannst du in der normalen Welt leben, in Anführungsstrichen, und dann kannst du halt entscheiden, ob du zurückkehren willst oder ob du da bleibst. Und so ein bisschen ist das quasi fast auch so, weil sie wieder in die Zivilisation kommen, so ein bisschen. Und natürlich dann auch merkst, okay, da sind natürlich die Älteren, die sich natürlich dann, die viel stärker hinterfragen, müssen wir das machen? Also, also nicht, dass sie jetzt da ein Jahr hin entlassen werden, aber merkt diesen Konflikt, der da halt entsteht, für diese jungen Menschen, wo sie dann fragen, ist das überhaupt das Richtige für mich oder habe ich andere Vorstellungen vom Leben?
Genau, und ich glaube auch wegen der Beerdigung der Mutter, also wegen dem Ableben der Mutter, verliert er halt, oder die Eltern wollen dann das Sorgerecht der Kinder
genau,
haben,
um das kommt halt auch noch dazu.
Die in die Zivilisation zurückzubringen und nicht weiterhin im
genau.
Wald leben.
Und deshalb ist das halt auch noch ein Faktor, der dazu kommt, die Rechtfertigung, die Ben halt quasi an den Tag legen muss, warum seine Kinder trotzdem es gut haben bei ihm und seine Ausbildung der Kinder wird ihm halt ganz komplett gerecht, weil sie halt wirklich komplett überlegen sind und im Gegensatz zu Gleichaltrigen halt super ausgebildet sind und das, aber natürlich wird dann immer gesagt, ja, zum Wohle der Kindheit und das oder der Gesundheit der Kinder und das wird natürlich von Leuten entschieden, die auch in der Zivilisation leben, in Anführungsstrichen, ne, in einer normalen Form von Gesellschaft und es dementsprechend natürlich nicht nachvollziehen kann. Und das bringt natürlich zusätzliche Konflikte auch nochmal mit sich. Ne?
Mhm.
Unabhängig davon, dass die Familie unter dem Verlust der Mutter leidet, was natürlich auch nochmal ein Punkt ist. Also es kommen da viele Konfliktfelder aufeinander, die halt in diesem Film quasi thematisiert werden. Aber auch sehr schön thematisiert werden, weil es ist natürlich auch ein schönes, die Vorstellung halt so weit weg von einem zu leben, ohne ein Handy die ganze Zeit in der Hand, sondern halt dich wirklich mit Themen auseinanderzusetzen.
Ja, die haben auch keine Sorgen, was irgendwie Geld oder so angeht, weil die haben ihren eigenen Garten, die haben ihr eigenes Essen da.
Ja, sind halt komplett autonom, können sich selber ernähren.
Genau.
Und das ist halt eigentlich Schön. Gleichzeitig natürlich auch mit Problemen belastet, wie wir es normalerweise halt auch haben.
Und ja? Da kommen dann halt auch diese zwei verschiedenen Welten, die da aufeinander treffen, ein, weil viele Leute, die halt in der Zivilisation, wie wir halt leben, denken, okay, wenn die halt nicht in unserer Welt leben, dann warum sollten die dann halt irgendwie lernen, was die Bill of Rights sind oder Mathe oder was auch immer. Und dann denkst du halt, dann lernen die halt nichts und wissen von diesen normalen Sachen nichts. Aber das ist da gerade, wo es dann interessant wird, weil die da trotzdem so erzogen worden, dass sie genau das alles wissen und theoretisch
zurückzukönnen, ne?
Können die einen Job anfangen und auch wirklich erfolgreich sein in der Einführungszeichen normalen Welt.
Ja, also ist es, glaube ich, auch nicht darauf angelegt.
Genau, es ist halt sein Lebensstil oder es war deren beiden ihr Lebensstil und so haben die ihre Kinder erzogen, aber die können natürlich selber entscheiden. Aber es ist
nicht darauf ausgelegt, dass sie auch in der Isolation in Anführungsstrichen leben bleiben, sondern sie sind trotzdem ausgebildet für ihr Leben, ohne Wertung von Schulsystemen, weil Schulsystem in Amerika natürlich auch nochmal so eine Sache ist.
Genau.
Und dadurch, dass die Eltern halt nun mal sehr akademisch und irgendwie unterwegs waren, glaube ich, auch beide Professoren und auch relativ intellektuell unterwegs, natürlich auch in der Lage sind, ihre Kinder mit diesen, mit den wichtigsten Dingen des amerikanischen Schulsystems halt auch groß werden zu lassen. Ne? Mhm. Dementsprechend eigentlich ein sehr interessanter Ansatz. So.
Ja.
Gemacht und geschrieben wurde das Ganze von Matt Ross. Hat Regie geführt in 28 Hotel Rooms, Human Resources und halt Captain Fantastic, was mir jetzt gar nichts sagt. Mhm. Er ist erfolgreicher gewesen als Schauspieler, da hat er insgesamt 20 Credits. Er war bei American Psycho dabei, bei 12 Monkeys und bei Aviator. Also er hat immer so Nebenrollen gespielt.
Ja.
Genau. Was an diesem Film besonders toll ist, ähnlich wie mit Baby Driver, ist der Soundtrack. Und der Composer, der hier hinter sitzt, ist Alex Sommers. Und der hat zum Beispiel auch Honey Boy und Miss Americana gemacht. Wo er auch ein starker Fokus auf Musik hält. Ich meine, Miss Americana ist halt die Taylor Swift-Doku. Mhm. Und Honey Boy würde ich jetzt auch mal vermuten, dass da relativ großer Fokus auf Musik auch ist. Auf
cool. Ist er dann als Composer, also bei Miss Americana, oder ist er dann nur für den Film oder auch generell mit Taylor Swift da irgendwie als Composer
so
am Werk und hat ihre Alben mitgemacht?
Nee, ich glaube eher so die Filmuntermalung.
Okay.
Aber er hat auch für diesen Film relativ viele gute Credits aus der Szene bekommen. Also viele Leute haben das halt als einer der besten Soundtracks auch des Jahres mit deklariert.
Weil es
wirklich toller Soundtrack, ja, auf jeden Fall.
War schon ein paar Jährchen her.
Genau, ist schon ein paar Jährchen her. Ich glaube 2015? 16, irgendwie so.
Relativ am Anfang, ja.
2016. 23. Januar 2016 hatte er Premiere im Sundance Festival und kam am 8. August in Amerika und am 18. August in Deutschland in die Kinos.
Ja, das war einer dieser Sommer, wo wir den gesehen haben.
Genau, ganz genau. So, wir haben das einmal schon angekündigt. Viggo Mortensen spielt die Hauptrolle, Ben Cash. Den kennt man natürlich als Aragorn aus der Herr der Ringe-Trilogie. Aus Green Book, da spielt er Frank Vallelonga, den Italiener mit dem schönen Auto. Mhm. Und in The Road spielt er auch mit, der Spieler den Vater, der keinen Namen richtig hat. Also ich glaube, Viggo Mortensen kennt ihn aber auch vom Gesicht.
Ja, Viggo Mortensen ist auch einer dieser Schauspieler, der relativ spät zu der Herr der Ringe-Trilogie kam.
Ja.
Und nachdem die das gemacht haben, weil es hat ja auch Ewigkeiten gedauert, das zu drehen und so weiter, hat er dann auch relativ lange nichts mehr gemacht. Und dann kam er mit ein paar Indie-Projekten wieder und dann jetzt gerade vor ein paar Jahren groß mit Green Book, der ja auch für den besten Film sogar gewonnen hat. Das war letztes Jahr, ne?
Vorletztes Jahr, glaube ich.
Letztes Jahr war hier Parasite, der gewonnen.
Ja.
Stimmt, 2018 hat er Green Book hat er mitgespielt.
Genau. Und der einzige, wie gesagt, von den sechs Kindern, der einem namentlich noch was sagt, ist George McKay. Der spielt den Bodewan, das ist auch der älteste, glaube ich. Den kennt man aus 1917, Peter Pan und Pride hat er damals auch noch mitgespielt. Auch noch am Anfang seiner Karriere, der ist ja noch gar nicht so alt.
Ja, der war auch bei 1917 schon noch relativ unbekannt.
Ja, genau. Ganz genau. Pride ist aber auch irgendwie, das ist der eine Trailer, den wir auch bei 1917 vorweg gesehen haben, wo es halt irgendwie um so ein Dorf geht, wo sie dann halt eine schwulen Lesbenbewegung irgendwie in die Welt setzen. Das lief ein Trailer vorweg, wo auch das müsste eigentlich nochmal ganz interessant sein, weil es auch so richtig lustig aussah einfach. Ja, diese Stockkonservativen, die dann halt irgendwie so sich plötzlich mit diesen jungen, wilden, sexuell Unabhängigen quasi auseinandersetzen. Das würde ich auch nochmal, glaube ich, ganz gerne sehen. Ist auch eine Indie-Produktion gewesen. Mhm. Und sehr britisch, glaube ich. Genau, am 23. Januar 2016, einen Tag für meinen Geburtstag, Premiere gefeiert. Und was ich ganz cool finde, ist, dass Matt Ross, also weil ich finde, bei solchen Filmen ist halt immer ein bisschen schwierig zu wissen, ob das halt authentisch ist. Ne? Leben Leute wirklich so? Also ich meine, es gibt ja auch Kommunen, die halt isolierter leben. Ja. Und ist das halt dann überhaupt einigermaßen akkurat oder ist es halt so eine Idealvorstellung, die da halt irgendwie transportiert wird? Und Matt Ross hat wohl tatsächlich selber mal in einer ähnlichen Situation gelebt, in so einem Kommunenrahmen, glaube ich, und konnte dementsprechend halt auch sicherstellen, dass das Ganze einigermaßen realistisch dargestellt wird, was okay. ich ganz cool fand. Diese sechs Kinder mussten in ihrem Vertrag, den sie für diesen Film unterschrieben haben, festlegen, dass sie halt keine elektronischen Geräte mit ans Set nehmen und auch keine verarbeiteten Lebensmittel und Zucker zu sich nehmen sollen oder das zumindest auf ein Minimum reduzieren sollen. Also das Catering war bestimmt auch sehr interessant. Ja. Also dass sie quasi selber auch diese Lebensweise dann annehmen.
Warum nicht, ne?
War bestimmt das gesündeste Filmset aller Zeiten.
ja.
Genau, und George McKay hat dann auch in der Vorbereitung 3 bis 4 Stunden Yoga jeden Tag gemacht.
Stimmt, der Charakter im Film war ja auch sehr, sehr sportlich.
Genau, und alle sehr, sehr, sehr gut ausgebildet, auch was das angeht. Haben auch wirklich vorher so ein richtiges Training gehabt, wo sie das dann halt alles gelernt haben. Und musste halt diese Posen, diese fortschrittlichen Yoga-Positionen halt auch dann spielen. Und das meinte, das ist das der härteste Part gewesen, diese Sachen halt richtig darzustellen. Und da brauchst du natürlich Vorbereitung.
Ne? Ja, Yoga ist richtig anstrengend.
Was du mal eben machen kannst. Und genau. Sie haben nämlich in der Vorbereitung auch tatsächlich so einen 2-Tage-Survival-Trip gemacht, wo sie halt auch zusammen als eine Familie gelebt haben, zusammen gejagt haben und so eine kleine Hütte aus Farn gebaut haben, was irgendwie ganz süß ist, um halt zu lernen, damit du halt ein Gefühl dafür kriegst, wie sich das überhaupt verhält. Ne? Bevor du sowas spielst, musst du zumindest ein grobes Verständnis dafür haben, wie halt so ein Alltag aussehen kann. Ne? Das heißt, du musst dann halt lernen, wie du deinen Weg trackst, also das nennt man ja, wie heißt das auf Deutsch? Ja, wie du selber navigierst halt, ne? Dass du weißt, okay,
woran orientierst du dich?
Genau. Wie du Feuer machst, wie du einen Pfeil und Bogen schnitzt und wie du auch Fallen baust. Und haben gleichzeitig halt auch einen Teil quasi dieser Bildung, die diese Kinder über die Jahre dann halt bekommen haben, in Anführungsstrichen. Also haben quasi auch noch so einen kleinen Exkurs über weltpolitische Themen gehabt. Also haben quasi diesen Lebensstil so in 2 Tagen einmal.
Muss ja ein richtig interessantes Set gewesen sein.
Ich glaube auch.
Coole Vorbereitung
für total, diese Rolle. Total toll. Also irgendwie ganz
spannend. Und dafür werden sie auch noch bezahlt. Meine Güte.
Ja, also ich meine, es ist ja oft so, dass du die in Filmvorbereitung dann halt schon so ein bisschen, also Training sowieso. Ich meine, wir müssen jetzt nicht irgendwie sagen, keiner hätte mal ein Vorbereitungsvideo von John Rock. Wick oder John Wick in seinen Trainings, weil er, also
Keanu Reeves kann das
macht das ja gut. Alles, der macht ja die ganzen Sachen selber, das ist kein Stuntman und das ist natürlich auch sehr, sehr lange Vorbereitung und The Rock allein, okay, der macht aber, der ist einfach so schon
krass vorbereitet. Ja, aber der ist halt so aufgebaut, weil er halt Actionstar werden mochte, so wie Schwarzenegger das ja auch gemacht hat und natürlich kennen wir alle Tom Cruise, der auch sich an den Flugzeugen ranhängen lässt oder vom höchsten Gebäude der Welt runterspringt.
Genau. Oder halt auch, schönes Beispiel, Tom Cruise, der halt wirklich auch fast alles selber macht und dementsprechend halt auch
That's what I just said.
Der Horror für jede Versicherung.
Glaube ich auch.
Also, weil sie sagen auch wirklich, muss das jetzt
musst
sein?
Musst du dich jetzt unbedingt von diesem Haus abseilen? Kann das nicht dein Stuntman machen und wir sehen dein Gesicht ja eh nicht? Also, doch, das sieht man. Hat sich ja auch sehr, sehr berühmt ja auch denn, ne? Das Bein oder den
jedes Mal, wenn
Fußknöchel
ich
im Film gebrochen in bei einem der Mission Impossible Filme.
Fallout, ja, jedes Mal, wenn er dann über diese
das ist die Szene, die wo auch im
übers,
Film ist.
Genau, wo er übers Dach springt.
Ja,
und wenn du das vorher weißt, dass er sich halt an diesem, genau an diesem Shot den Fuß halt zertrümmert hat. Und du siehst halt, wie er halt aufsteht und, er, und humpelt.
Ja, und er läuft weiter. Und du siehst halt, nein.
Aua.
Ja, professionell wie er ist, hat er nicht so getan, als er in der Fuß.
Gefahrener Scheiß. Ja, und er ist weitergegangen.
Aber man kann sehen, dass er dann humpelt. Und denkst halt, okay.
Ja, weil man sieht es aber auch am Gesicht, dass ja. er wirklich, wirklich wehgetan hat.
Ja, das haben die in der Talkshow, haben die das einmal zeitlupemäßig gezeigt, diesen Shot. Und dann siehst du wirklich, wie sein Fuß einmal wegknickt. Und das ist eine von diesen Szenen, wo du denkst, und dann läufst du noch weiter. Oh mein, okay. Ist ja fast so
ähnlich. Unter Schock halt.
Ne? Ist ähnlich wahrscheinlich wie diese Szene aus Django Unchained, wo Leonardo DiCaprio ja mit der Hand auf das Glas haut und das ja dann auch nicht geplant war und sich damit die Hand aufschneidet, aber die Szene noch weitermacht.
Und aber auch geil ist, wo er dann halt Kerry Washington ja ins Gesicht fasst.
Genau, mit der blutüberströmten
Hand. Und der Ekel in ihrem Gesicht ist halt echt, ne?
Ja, wirklich, also das ist dann auch sowas, wo du denkst, okay, Leonardo, da hat er jetzt auf jeden Fall seinen Oscar für verdient.
Ja, hat er nicht bekommen.
Nicht für diesen Film, nee. Nicht für diesen Film. Aber ja, es gibt einige von diesen Schauspielern, die ja, sich sehr gut vorbereiten und auch sehr gut weitermachen. Entschuldigung, dass
ich das wiederholt habe, was du gesagt hast, weil ich habe kurz ausgeschaltet. Ich habe mir weitergelesen in der Liste.
Das ist okay.
Nein, also Tom Cruise, bestes Beispiel und Vorbereitung. Also ich finde es immer schön, wenn man das auch dann nachlesen kann.
Und hier durfte es der ganze Cast machen, indem sie sich halt
wirklich dann diese Vorbereitung gemacht haben. Und das ist ganz süß, weil sie hatten, Viggo Mortensen dann damals auch, glaube ich, Summer Dad genannt, weil es halt wirklich wie so ein Summercamp dann wahrscheinlich war.
Dad
für und das in San Francisco haben sie halt auch gedreht. Viel da ist natürlich auch eine tolle Gegend, um dort zu drehen. Genau, und hier ist nämlich noch einmal der Fakt, dass das ist halt wichtig für Viggo Mortensen auch gerade war, dass das halt dieser alternative Lebensstil halt auch authentisch ist. Und genau, also Matt Ross hat tatsächlich in seiner eigenen Kindheit in so einem alternativen Off-Grid-Lifestyle gelebt. Also er konnte das tatsächlich auch relativ gut dann so umsetzen lassen, dass es halt authentisch ist. Ne? Und inwieweit es halt authentisch sein kann. Aber es ist schon...
So sieht es auf jeden Fall aus. Also der ganze Film sprüht schon so eine Authentizität drüber.
Das ist sehr viel Lebensfreude vor allen Dingen auch, finde ich. Also dafür, dass es immer oft so getan wird, als wäre das irgendwie so... Ja, das sind alles so komische Leute, diese Aussätzigen und sind alle ungebildet und irgendwie so ein bisschen steinzeitlich unterwegs. Das ist halt ein schönes Gegenbeispiel hier, wo du denkst, okay, wenn du es willst und die richtige Basis dafür mitbringst, im Sinne von eigener Bildung schon.
Ja, es gibt halt gute und schlechte Beispiele. Natürlich gibt es auch die Leute, die man dann irgendwo ein Beispiel bei uns wahrscheinlich im RTL-TV-Sendung sehen kann, wo die ausgewandert sind in solchen Szenen und dann sind die alle dumm. Mhm. Aber natürlich gibt es auch gute Beispiele und dieses gute Beispiel wird in dem Film Captain Fantastic gezeigt.
Genau. Und es ist wirklich ein süßer Film. Und auch in diesem Film sind tatsächlich viele kleine Details halt drin. Ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber zum Teil ist es so, dass eines der Kinderbilder, die in dem Bus halt angeklebt sind, ist eines von Viggo Mortensens Sohn, von Henry. Und da gibt es halt so ein paar Sachen, wo halt dann auch Bilder aus eigenen Kindheiten zum Teil in diesem Van halt...
Machen die ja oft in Filmen, wenn die irgendwie Bilder oder Filme aus Kindheitstagen zeigen sollen.
Genau, und er wurde das zweite Mal für diesen Film für einen Oscar nominiert als Best Leading Actor.
Stimmt.
Also er hat auch ein bisschen Oscar-Buzz bekommen.
Ja.
Und witzig ist, das ist halt das zweite Mal, wo er nominiert worden ist. Das erste Mal war Eastern Promises 2007.
Mhm.
Und in beiden Filmen hat er eine Full-Frontal-Szene, wo man halt einmal alles sieht. Das ist aber wohl relativ unabsichtlich, aber es ist ziemlich witzig. Aber seine Frontalansicht ist so gut, dass er einfach zweimal für einen Oscar nominiert worden ist dafür.
Die ganze Academy so, das
es ist wieder perfekt, so, das
nominieren wir für.
It's perfect, ja. Genau.
Coincidence.
Genau, in Doubt, das ist die Mother-in-Law, die deutsche
Schwiegermutter
von Viggo Mortensen spielt, also
die echte?
Mutter der verstorbenen Frau in dem Film,
mhm.
Ist nur 2 Jahre älter als er.
Das ist ja so wie bei also, Knives Out, wo die Mutter von dem schon alten Christopher Plummer irgendwie jünger, auch jünger ist als Christopher Plummer.
Ja, genau.
Aber sie halt so alt aussieht.
Ja.
Aber ja, es ist ne, bisschen Make-up, bisschen zack, hast du deine Stiefmutter, die eigentlich jünger ist oder nur zwei Jahre älter.
Ja, und weil du vorhin schon mal angeführt hast, was dir offensichtlich wirklich hängen geblieben ist, ist dieser rote Anzug, den er trägt mit diesem Blümchenhemd. Das ist tatsächlich den trägt er zur Beerdigung.
Genau, ist auch eine schöne ikonische Szene, die im Trailer sogar gezeigt wird, wie er in diesen Saal reinkommt mit diesem Anzug.
Ja, und das ist der Anzug, den er damals zu deren Hochzeit auch angehabt hat. Deshalb trägt er den quasi für dieses Event wieder.
Ja.
Und was in dem Kontext halt süß ist, dass Viggo Mortensen auch viel seiner Kostüme selbst quasi aus seinem eigenen Schrank mitgebracht hat. Also viele Sachen sind von ihm. Und warte mal. And the patterned Red Shirt, das ist das Shirt, was er trägt. Mhm. Also in dem Film ist es, glaube ich, der Anzug, den hat er auch zu deren Hochzeit getragen. Mit dem Mustern, und das Shirt dazu hat er bei seiner eigenen Hochzeit mit Exine Cervenka, ich weiß nicht, ob das seine aktuelle Frau ist, hat er auch, wohl damals auch getragen. Und in einer anderen Szene trägt er ein Jesse Jackson Shirt, für den er damals auch im Wahlkampf mitgearbeitet hat. Das ist auch ein schwarzer Politiker gewesen, glaube ich. Genau. Und deshalb, da hat er das T-Shirt behalten und der hat das in diesem Film quasi nochmal mit ausgegraben.
Lustiger Typ, ja.
Er hat viel...
Und lustig ist auch, Viggo Mortensen ist ja selbst auch nicht so technisch bewandert. Das habe ich jetzt letztens, weil ich die Reunion vom Herr der Ringe-Cast gesehen habe und dann musste sein Sohn ihn sein Zoom-Setup vorbereiten, damit er diesen Call gehen kann.
Ja, also ich glaube auch, das ist so ein Film, den musst du halt machen, weil du auch ein bisschen überzeugt davon bist, weil sonst
passt er halt bestimmt total, ja.
Ja, genau. Und deshalb finde ich es aber auch süß, dass er dann halt selber wahrscheinlich auch so ein bisschen eigenen Input damit reingebracht hat. Und ich glaube, er ist auch so einer der Schauspieler, der sich halt bewusst dann auch Sachen aussucht.
Ja.
Ne, weil sonst hätte nach Herr der Ringe hätte er wahrscheinlich wirklich viele Projekte machen können.
Genau.
Wette ich mit dir drum, hat sich aber ziemlich sicher bewusst dagegen entschieden.
Mhm. Ja, ich glaube, Eastern Promises ist dann einer der nächsten Filme gewesen.
Ja, genau.
Und der auch wegen diesem Full Frontal dann im Bus war.
Mhm. Genau. Also Captain Fantastic war ein absoluter Überraschungsfilm, den hatten wir beide überhaupt nicht auf dem Zettel.
Nee, das war einer, von dem man keinen Trailer gesehen hat, gar nichts. Und danach hat man dann, wenn die Trailer reingekommen sind, ach, das war ein schöner Film jedes Mal.
Das war wirklich ein toller Film und auch gerade jetzt so für den Sommer irgendwie toll zu empfehlen, weil super schöne Landschaftsaufnahmen.
Ja.
Auch diese Waldszenen, es ist halt super idyllisch, es ist wirklich schön, es ist trotzdem halt ehrlich, weil natürlich auch viele Konfliktszenen sind und es ist auch nicht irgendwie so, alles ist Happy Family und sechs Kinder, mal ganz ehrlich. Jeder, der auch nur zwei Geschwister hat, weiß, dass das niemals friedlich ist. Und das sieht man hier halt auch. Und aber auch da sieht man halt an vielen Szenen, dass die halt quasi bewusst auch beigebracht bekommen haben, wie sie mit solchen Situationen, mit Konfliktsituationen umgehen sollen. Und das ist eigentlich schon insgesamt sehr, sehr interessant. Und das sind natürlich die typischen Themen, die du als Jugendliche hast. Wo ist mein Punkt? Wo ist in der Welt? Wo stehe ich? Wo möchte ich irgendwann hin? Und das sind sehr, sehr interessante Themen, die dort ein bisschen angerissen werden, die mitbehandelt werden. Aber im Endeffekt geht es natürlich um, das ist das ein besonders wichtiger Punkt für all diese jungen Menschen, ist natürlich Familie und das, was das für sie bedeutet. Und es ist wirklich ein super schöner Film. Also ich kann es jedem empfehlen, den mal zu sehen, weil es wirklich ein toller Feel-Good-Film ist, mit aber einer wirklich wichtigen Ernsthaftigkeit dabei. Und es ist wirklich, wirklich toll.
Ja, und der macht Spaß und du hast den Soundtrack erwähnt, den muss ich nochmal mir mal anhören, weil den habe ich gerade überhaupt nicht im Kopf.
Ja.
Ich weiß, dass wir, ich bin mir nicht sicher, ob wir es erwähnt hatten, als wir die Monos-Episode aufgenommen haben, aber als wir Monos gesehen hatten, habe ich auch an Captain Fantastic gedacht, weil es ja so eine ähnliche, nein, nicht zumindest die Thematik, aber die sind halt auch isoliert, und haben quasi auch eine Art Familie da zusammen, aber natürlich keine echte Familie, weil es alles Rando-Kids sind, aber hier ist es halt eine dargestellte echte Familie, was sehr schön ist.
Ja, also große Empfehlung für alle, die da noch nichts von gehört haben, gibt es, glaube ich, auch bei Prime.
Ist der, glaube ich, verfügbar, ja.
Ja, also und auch wenn das ist kein Film, der super teuer ist, den kannst du, glaube ich, für 3-4 Euro leihen im Zweifel auch.
Ja.
Auf jeden Fall zu empfehlen. Wie gesagt, ist ein toller, toller Film, gerade zu dieser Jahreszeit. Sehr, sehr schön. Große Empfehlung von mir. Einmal Blockbuster von dir, einmal Indie von mir. Hat mich sehr, sehr positiv überrascht damals. Ich glaube, wir sind auch wirklich mit einem richtigen Happy Feeling damals aus dem Kino rausgegangen. Ja. Das war auch so ein Film, wo du dann zum Schluss noch einmal, wo ich natürlich wieder geheult habe, weil es einfach schön war. Und toller Film.
Ja, super da, super gespielt, zu Recht für den Oscar nominiert, der gute Viggo.
Ja.
Ja, ein schöner Feel-Good-Film.
Ja,
kann man sich auf jeden Fall wieder mal anschauen.
Ja.
Ja.
Genau. Und deshalb sagen wir jetzt Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr einen von den beiden Filmen gesehen habt, könnt ihr uns mal gerne erzählen, wie euch der gefallen hat. Ich glaube, Captain Fantastic haben weniger gesehen als Baby Driver. Deshalb,
das glaube ich auch,
bin ja. Bin ich gespannt, ob der eine oder andere das mal guckt. Ich weiß von einem Kollegen, dass er es tatsächlich gelegentlich mal tut. Ja, wir sind gespannt.
Wir sind gespannt, genau. Ihr könnt uns auf Instagram finden, daumkino.podcast.
Mhm.
Da werden wir auch Bilder oder zumindest ein Poster zu den Filmen posten. Und
yes,
in den Comments könnt ihr gerne was schreiben.
Genau.
Ob ihr den Film gesehen habt, ob er euch gefallen hat. Dies, das.
Alles.
Alles.
Und wir hören uns ganz bald.
Au revoir.
Bye.